Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Zwei Tote spielen eine nicht unwichtige Rolle in unserer heutigen Sendung. Kurt Cobain zum Beispiel, der Nirvana-Gitarrist und Sänger. Am Abend ist er in den Münchner Kammerspielen wieder aufgetaucht. Wir werden über dieses Reenactment gleich sprechen. Dann der Faschist Franco, der Putschgeneral, der viele tausend Menschen den Tod gebracht hat. Seine Gebeine wurden heute umgebettet, was für ziemlichen geschichtspolitischen Trubel gesorgt hat. Außerdem besuchen wir Ausstellungen in London und Dortmund. Es kommt auch den größten wichtigen Bands vor, dass sie sagen, Ende, Schluss, das war's. Und dann raufen sie sich doch nochmal zusammen, die Musikerinnen und Musiker, und starten ein Comeback. Bei der Band Nirvana sah das Ende zunächst wirklich wie ein Ende aus. Das letzte Konzert am 1. März 1994 auf dem Flughafen München-Riem. Ein Monat später war der Nirvana-Sänger und Gitarrist Kurt Cobain tot. Er hatte sich das Leben genommen. 2012 sind die verbliebenen Nirvana-Bandmitglieder dann allerdings doch nochmal erneut aufgetreten. Und nun ist dieses letzte Nirvana-Konzert 1994 Thema eines Theaterstücks geworden. Am Abend war die Uraufführung an den Münchner Kammerspielen ein Projekt des Performers Damien Rapgatz. Und im Mittelpunkt die Lieder von Nirvana, die sie an jenem historischen Tag 1994 in München gesungen haben. Lieder, die jetzt auf Deutsch unter anderem so klangen.
Der Tag ist vorbei, aber ich habe Klebstoff. Hilf mir beim Atmen, wir heilen. Wir steigen herum und sind auf den Wolken, denn kommen wir runter und streichen den Kart.
So artig kann Musik der US-amerikanischen Rockband Nirvana klingen, wenn sie denn auf Deutsch gesungen und von einem Klavier begleitet wird. Christoph Leibold hat für Fazit die Nirvana-Premiere an den Kammerspielen gesehen und ist jetzt live aus München zugeschaltet. Herr Leibold, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Viele Popsongs klingen in einer Klavierversion erstaunlich konventionell. Wir haben eben dieses Beispiel gehört. Was war das, was Sie da am Abend in den Kammerspielen erlebt haben? War das ein Liederabend?
Naja, kein Liederabend im klassischen Sinne, wobei ich ein bisschen widersprechen würde. Ich finde das gar nicht so artig. Vielleicht, wenn man es länger hört, dann hat das so eine eigene Irritation, weil es ja gar nicht so zu Nirvana passt. Aber im Stil des romantischen Kunstlieds waren nur ein paar Songs gehalten. Es war aber auch kein Liederabend, wie man das im Theater von Franz Wittenbrink kennt, der Lieder gewöhnlich arrangiert, ungewöhnlich, aber dann mit Mitwip-Faktor. Die Arrangements von Paul Hankinson, die arbeiten auch mit Anleihen in allen möglichen Genres, aber bleiben dann oft sperrig. Da ist eben das Kunstlied dabei, da ist Crooning-Gesang dabei, da ist Musical-Zartschmelz dabei, aber meistens nur so als Versatzstück, da ist Rhythm and Blues dabei. Oder da gibt es auch so einen Playback-Plastik-Sound, wie zum Beispiel beim Hit Come As You Are.
Komm, wie du bist, wie du warst, wie ich will, dass du als ein Freund, als ein Freund, als ein alter Freund komm.
Also, da ist vieles bewusst sperrig. Die Arrangements suchen die Widerstandsmomente auf. Im Grunde geht es um eine existenzielle Frage, die sich auch Nirvana stellte. Also die Grunge-Rocker, die kamen vom Punk und plötzlich waren Nirvana, die Subkultur eigentlich waren, Weltstars und vom Mainstream geschluckt. Und wie kann man da noch Underground sein? Und eine ähnliche Frage formuliert dieser Abend fürs Theater, nämlich wie viel Subversion ist in einem subventionierten Stadttheater möglich?
Jetzt haben wir zwei Musikbeispiele gehört. Stand denn das Singen im Vordergrund?
Ja, das folgt einer Konzertdramaturgie. Die Bühne ist eine steile Showtreppe, so eine Stairway to Heaven, die aber nirgendwo hinführt. Oben geht's nicht weiter, da gibt's eine Klappe in der Treppe und die führt nach unten. Das ist so ein bisschen wie der Abgrund, der auf Kurt Cobain wartete. Sie haben es erwähnt, das Münchner Konzert im März 94 war das letzte von Nirvana. Und diese Setlist wird abgearbeitet, 1:1, aber in deutschen Übersetzungen, aber inklusive dem Stromausfall, den es bei Come As You Are gab, der wird simuliert. Die gleichen Zugaben. Smells Like Teen Spirit wird nicht gespielt, haben Nirvana nämlich damals auch nicht gespielt. Es ist aber trotzdem kein Reactment, kein Tribute-Konzert, das die Musik feiert, sondern der Versuch, Nirvana eigentlich wieder schwerer zugänglich zu machen. Parallel dazu auch das Stadttheater quasi zu unterwandern. Damien Rapgatz, der ja auch als Performer eben kein Schauspieler ist, was ja auch immer so eine Diskussion ist, gibt am Anfang so eine kleine Einführung und sagt dann, es lebe das Stadttheater, bring on the Freaks. Und als Freaks treten die dann auch auf.
Also der Versuch, das Stadttheater auch schwerer zu machen, sperriger zu machen, ist das denn gelungen?
Auf alle Fälle, wobei es am Schluss dann noch eine spezielle Wolte hat. Also zum einen muss man sagen, die Texte tragen auch noch dazu bei, weil diese Übersetzung ins Deutsche dann auch oft manchmal sowas Sprunghaftes, eigentlich das Hermetische betont, weil man es plötzlich versteht und dann stehen Sachen sozusagen nebeneinander, die man im Englischen, wenn man nicht so genau hinhört, dann einfach weghört. Und am Schluss passiert was Interessantes, die fünf Zugaben-Songs, die werden dann als Kammerpop dargeboten mit Flügel, Cello, Geige, Horn, Querflöte, deutet sich mit diesem Kunstlied vorher schon an. Das ist jetzt pathetisch, die Musik wird plötzlich zelebriert und Nirvana quasi eingemeindet in die Hochkultur. Goldenes Licht, Gesang aus goldenen Kehlen. Und ja, Kurt Cobain ist ja an dieser Schizophrenie Mainstream-Subkultur zugrunde gegangen. Hier werden die Widersprüche praktisch aufgelöst und vielleicht ist ja Theater doch auch dann was anderes als die Musikindustrie. Die folgt den kommerziellen Interessen. So ein subventionierter Kulturbetrieb, da fragt sich schon auch immer, ist da Subversion möglich? Aber im Idealfall ist es auch ein Schutzraum für das Nonkonforme, für das Nicht-Marktgängige. Und das passiert hier ganz wunderbar.
Also dieser Theaterabend, der spiegelt ein Lebensgefühl, aber das ist nicht unbedingt das Lebensgefühl, das man hatte bei Nirvana.
Nee, also Nirvana-Fans werden, naja, ich weiß nicht, enttäuscht nicht, aber man darf nicht erwarten, dass da jetzt Nirvana einfach 1:1 abgefeiert wird, vielleicht in ungewöhnlichen Arrangements, aber dann doch irgendwie man versucht, diesem Geist nahe zu kommen. Wenn, dann versucht man diesem Ursprungsgedanken, dem Widerständigen, dem Punkigen im Grunge nahe zu kommen, das vielleicht dann vergessen worden ist, wie die so populär und eine massenkompatible Band geworden sind.
Nirvana Last an den Münchner Kammerspielen, ein Projekt des Performers Damien Rapgatz. Christoph Leibold hat darüber berichtet. Herr Leibold, Dankeschön.
Gern geschehen.
Als der britische Künstler Lucian Freud 2011 starb, da schrieb die Zeit in einem Nachruf, er sei ein Maler gewesen mit dem Blick eines Kannibalen. Bekannt ist Freud vor allem durch seine Porträts, Gemälde in großen Formaten, Aktmalerei, drastisch, kraftvoll, dick aufgetragen. In der National Gallery in London sind jetzt Selbstporträts des Künstlers zu sehen. Ob er auch sich mit dem Blick eines Kannibalen wohl betrachtet hat? Aus London, Friedbert Meurer.
Ein nackter alter Mann ist auf der großformatigen Leinwand zu sehen. Lucian Freud hatte die Angewohnheit, sich zum 40., 50. oder hier den 70. Geburtstag selbst zu malen. Die Schultern hängen leicht herab, das Fleisch ist schlaff, der Körper ist unansehnlicher geworden im Vergleich zu früher. Freud malte andere und sich selbst schonungslos offen. In seinem Atelier legte er Spiegel aus, um sich selbst aus unkonventionellen Perspektiven entdecken zu können. Mal zeichnete er seine Nasenflügel akribisch, dann auf dem Gemälde, als er 70 war, seine Genitalien. Kurator Jasper Sharp berichtet, dass sich Lucian Freud ausdrücklich wünschte, dass diese Ausstellung mit den Selbstporträts nicht vor seinem Tod gezeigt wird.
Is there some exhibitionism in here? Of course there is.
Spielt hier Exhibitionismus eine Rolle? Natürlich. Hier steht ein 70 Jahre alter Mann, der völlig nackt ist, mit Pinsel und Palette in den Händen. Aber Lucian Freud war sich bewusst, was er von anderen Modellen erwartete, für die es extrem anstrengend war. Für ihn war es da nur fair, dass er sich selbst auch der gleichen genauen Überprüfung unterzog, die sie erfahren mussten. Bei den späteren Gemälden trug Lucian Freud die Farbe so dick auf, dass die Bilder schon fast Skulpturen gleichen. Er befindet sich bei den Selbstporträts auf der Suche nach sich selbst, hält unerbittlich die Veränderungen an seinem Körper fest. Natürlich liegt immer wieder die Vermutung nahe, dass Lucian von seinem Großvater Sigmund Freud beeinflusst war. Sie gingen zusammen 1933 ins Exil nach London. Der Enkel war damals 11 Jahre alt. Im Katalog ist ein Foto aus dem Jahr 1938 zu sehen mit Sigmund Freud in der Mitte, wie er rechts Lucian und links einen Cousin in den Arm nimmt. Lucian bewunderte seinen Großvater, der Name half ihm auch in den Anfangsjahren. Aber gibt es wirklich eine Verbindung zwischen Psychoanalyse und der Kunst des Enkels? Jasper Sharp hegt Zweifel.
It's irresistible, of course, especially when you're looking at self-portraiture.
Das anzunehmen ist natürlich unvermeidlich, wenn Sie die Selbstporträts als Selbstanalysen nehmen. Lucian Freud verbrachte die meiste Zeit damit, dass seine Modelle vor ihm auf der Couch lagen. Das ist natürlich sehr ähnlich dem, was sein Großvater tat. Lucien wollte unter die Oberfläche der Haut schauen. Aber es hat viele Versuche gegeben, diese Parallele darzustellen. Niemand hat das bisher wirklich auf den Punkt bringen können. Lucien Freud hatte nur eine kurze Phase, in der er surrealistisch malte und zeichnete. Stillleben mit grüner Zitrone von 1947 ist ein Beispiel aus dieser Zeit. Aus der Zitrone wächst ein großes Blatt heraus. Von hinten links lugt der Maler selbst ganz leicht um die Ecke. Es wirkt, als wollte sich der junge Mann verstecken. Freud holte sich dann seine Anregungen aus dem Leben. Bei einem Streit schlug ihm ein Londoner Taxifahrer das Auge blau. Oder die ungezählten Frauenaffären. 40 Kinder soll Freud gezeugt haben. Er war direkt und extrem unkonventionell, erinnert sich Jasper Sharp, dessen eigener Großvater ein Nachbar von Lucien Freud war. Er liebte die Provokation. Er mochte nichts, was nicht etwas Giftiges in sich hatte. Er hatte auch etwas Giftiges, aber auf eine wunderbare Art und Weise. Er war ein Agent Provocateur. Er war selbstbezogen und zu einigen Menschen ziemlich garstig, aber niemals zu mir. Er hatte Aura und Charisma, fast wie ein Tier. Wie er sich bewegte und schaute, mehr eine Kreatur als ein Mensch. Das war grenzenlos faszinierend.
He was a creature more than a human being, which was endlessly fascinating.
Die Ausstellung lässt die Kompromisslosigkeit spüren, die Freud lebte und mit der er auch etliche seiner Frauen behandelt haben dürfte. Der Kritiker des Guardian unkt schon, dass die MeToo-Bewegung bei Lucien Freud viel zu finden und auszusetzen hätte. Auf dem Gemälde Hotel Bathroom aus dem Jahr 1954 sieht man im Vordergrund seine damalige Frau Caroline Blackwood. Sie scheint geweint zu haben, er aber blickt kalt am Fenster stehend auf sie herab. Um diese Zeit begann Lucien Freud seine Maltechnik zu ändern. Statt präziser, feiner Linien malte er jetzt leicht verschwommene Konturen, aber immer noch gegenständlich. Von seinen Selbstporträts sagte Lucien Freud einmal: Ich akzeptiere das nicht, was ich an mir sehe, und hier fängt das Problem an. Man könnte hinzufügen, hier fängt auch seine Kunst an. Sie tut weh wie ein Fausthieb aufs Auge und ist gnadenlos ehrlich.
Die Selbstporträts von Lucien Freud sind in London in der Royal Academy of Arts bis Ende Januar zu sehen, Friedbert Meurer berichtete. Franco war ein Diktator, der mit totalitären Mitteln eine mörderische Politik betrieben hat. Zehntausende wurden gefoltert, eingesperrt, ermordet. Neugeborene wurden ihren Müttern gestohlen. Es ist unvorstellbar, das alles nicht selten unter den Augen der allmächtigen katholischen Kirche in Spanien. Spanien hat seine faschistische Vergangenheit nicht wirklich aufgearbeitet. Viele Menschenrechtsverletzungen sind bis heute nicht aufgeklärt. Franco regierte bis zu seinem Tod im November 1975. Immer wieder werden Stimmen laut, die Franco loben, weil er Spanien angeblich vor dem Kommunismus gerettet hat. Die Altfaschisten pilgern also zu seinem monumentalen Grab im Tal der Gefallenen, ein Wallfahrtsort bis heute. Vor diesem Hintergrund wurden heute nun die Gebeine von Franco umgebettet, ein Thema, das für zahlreiche Schlagzeilen im In- und Ausland gesorgt hat. Über diesen für Spanien so wichtigen Tag möchte ich nun mit Michi Strausfeld sprechen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Literaturvermittlerin. Sie hat viele Jahre in Spanien gelebt, ist jetzt zu mir ins Studio gekommen, Frau Strausfeld. Guten Abend.
Guten Abend.
Über die Umbettung der Gebeine aus dem pompösen Grab im sogenannten Tal der Gefallenen wurde monatelang juristisch gestritten. Jetzt wurde diese Umbettung durchgesetzt gegen den Willen der Franco-Nachfahren. Welche Bedeutung hatte denn dieser Ort für die Franco-Anhänger in den vergangenen Jahren?
Für sie war es ein Wallfahrtsort und viele überzeugte Altfrankisten, auch wenn sie jung waren, gingen hin, um sich trauen zu lassen oder ihre Hochzeit dort zu feiern. Also es war schon eine bemerkenswerte Tourismusindustrie, die sich dort ereignet hat. Und es ist gut, dass die jetzt endlich ein Ende gefunden hat.
Wie stark ist denn diese Franco-Anhängerschaft überhaupt in Spanien?
Das ist schwer zu sagen. Immerhin gibt es jetzt eine neue rechtslastige Partei, Vox, die bereits im Andalusien im Parlament sitzt und auch überall an Stimmen hinzugewonnen hat und jetzt auch bei den neuen Wahlen, die am 10. November stattfinden werden, sicher auf weiteren Zuwachs hofft, möglicherweise auch, weil viele sich beleidigt fühlen durch diese Umbettung der Gebeine. Das ist schwer einzuschätzen, wie viele Menschen es sind. Aber immerhin heute haben doch eine stattliche Anzahl die alte phalangistische Hymne Kara al Sol gesungen und sie haben Fahnen geschwenkt noch von der damaligen Zeit und es war noch mal so ein Aufmarsch des frankistischen Nationalkatholizismus.
Kann man denn sagen, dass so etwas wie ein Riss durch das Land geht?
Absolut. Man hat immer seit Ende des Bürgerkrieges über die beiden Spanien gesprochen. Und dann dachte man in der Transition, also in dieser Zeit des Übergangs von Diktatur zu Demokratie, die vielen vorbildlich zu sein scheint und es in vielen Aspekten sicherlich auch war, hätte man dort etwas zur Aussöhnung beigetragen. Aber das ist nur eine partielle Aussöhnung, denn immer waren es doch die Sieger, die ihre Gesetze durchgedrückt haben. Und als Präsident Zapatero 2007 eine Ley Histórica, also ein historisches Gesetz, verabschiedet hat, damit endlich Massengräber geöffnet werden können und auch die Republikaner ihre Leichen ausgraben und möglicherweise in eigenen Gräbern bestatten konnten, war das ein sehr, sehr heißes Thema und kaum war die konservative PP wieder an der Macht, hörte es auch schon damit wieder auf.
Wie schätzen Sie das ein, Frau Straußfeldt? Kann der heutige Tag, kann der irgendwie etwas zur Versöhnung, das ist ja ein großes Wort, kann der zur Versöhnung, zur Aussöhnung beitragen?
Das weiß ich nicht, aber in jedem Fall ist es ein großer Tag für die doch eine Hälfte des Spaniens und ich würde doch sagen, die Mehrheit der Spanier sind heute überzeugte Demokraten. Die Anhängerschaft der Rechten und der Ultrarechten ist doch deutlich geschrumpft. Also für die war es ein sicherlich wichtiger, ein bewegender, ja, ein großer Tag, weil ein jahrzehntelanges Unrecht, 44 Jahre lang war der Mann dort bestattet, endlich aufgearbeitet wird. Und es ist ja so, in dem Tal der Gefallenen liegen ja immerhin die Gebeine von 34.000 Opfern. Das waren die Gefangene des Krieges, die das eigene Monument errichten mussten.
Zwangsarbeiter.
Und dann dort bestattet wurden, namenlos, in Massengräbern. Also es gibt sicherlich einen guten Grund, diesen Tag als einen sehr, sehr positiven Punkt in der Geschichte des demokratischen Spaniens zu werten.
Wie steht denn jetzt die katholische Kirche zu der aktuellen Diskussion?
Ich würde sagen, auch sie ist gespalten. Also heute gab es zum Beispiel eine Messe, die der Sohn von Oberst Tejero, das ist der Mann, der damals ins Parlament geschossen hat, 1981 gelesen hat. Und die anderen sagen, das ist jetzt der letzte Seufzer des Nationalkatholizismus. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die Mönche und Priester, die also das Denkmal versorgt haben, da auch ganz gute Geschäfte gemacht haben. Also auch die Kirche hat sich dort nicht mit Ruhm bekleckert und auch sie wird jetzt eine Aufarbeitung machen müssen, was sie wirklich im Tal der Gefallenen gemacht hat.
Was wird denn jetzt aus diesem Ort, wo die Gebeine von Franco nicht mehr da sind, also kein Wallfahrtsort mehr für Altfaschisten? Was wird aus diesem Ort?
Das ist noch eine offene Frage. Es gibt verschiedene Vorschläge. Die einen sagen, die Natur soll es einfach wieder zuwachsen lassen, dass man gar nichts damit macht. Die anderen sagen, das soll eine Gedenkstätte werden, wo man die Opfer und die Täter und alles aufarbeitet, dass die Leute also wissen, was der Frankismus war. Und was nun wirklich geschehen wird, ist noch völlig offen, denn man hat ja auch 16 Monate gebraucht, bis es überhaupt jetzt dazu kam, die Gebeine umzulagern. Jetzt sind sie im Pardo, neben der Frau von Franco, und da können die Faschisten ja jetzt hinpilgern.
Was Sie geschildert haben, diese Pläne für ein Zentrum, für ein Dokumentationszentrum, die sind aber noch nicht irgendwie in irgendeiner Weise konkret. Da gibt es nur erste Überlegungen.
Erste Überlegungen und auch widersprüchliche Überlegungen. Aber das wird sich sicherlich relativ bald klären. Irgendwas muss man ja jetzt damit machen.
Die Gebeine des faschistischen Diktators Franco wurden in ein Familiengrab umgebettet. Welche geschichtspolitische Bedeutung dieser Tag für Spanien hat, das hat uns die Literaturwissenschaftlerin und Literaturvermittlerin Michi Straußfeldt erklärt. Frau Straußfeldt, Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Weiße Haus in Washington hat seine Abonnements der New York Times und Washington Post gekündigt. Damit würden erhebliche Einsparungen im Haushaltsposten für Abos erzielt, erklärte die Sprecherin der US-Regierung Grisham. Beide Zeitungen werden von US-Präsident Trump regelmäßig attackiert. Er wirft den kritisch über ihn berichtenden Blättern vor, Falschnachrichten zu verbreiten. Der Deutsche Kulturrat und der Musikrat haben den Verzicht der neuen EU-Kommissionschefin von der Leyen auf ein Kulturressort kritisiert. Dies zeige eine fehlende Wertschätzung für Kultur auf europäischer Ebene. Es müsse eine sichtbar verantwortliche Person geben, so der Geschäftsführer des Kulturrats Zimmermann.
Europa ist kein großer Kulturplayer, sondern eher ein kleiner Kulturplayer. Umso wichtiger sind dann auch Symbole. Und ein Symbol ist eben, dass es eine Kommissarin, einen Kommissar gibt, der auch den Begriff Kultur im Namen trägt. Das soll jetzt in der zukünftigen Kommission nicht der Fall sein. Es ist, glaube ich, schon ein Zeichen, ja, von Missachtung.
Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Es ist das einzige Migrationsmuseum in Deutschland, das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven. Bis zum Frühjahr 2021 bekommt es einen Neubau, damit gesellschaftlich brisante Themenschwerpunkte Platz finden. Mit dem neuen Dauerausstellungsteil soll gezeigt werden, dass Konflikte in Einwanderungsgesellschaften zum Alltag gehörten. Das sagte Direktorin Simone Eick. Bisher dokumentiert das Haus 300 Jahre Aus- und Einwanderungsgeschichte. Für die Erweiterung wollen Bund und Land 12 Millionen Euro investieren. Die Bundesländer erhöhen ihre Förderung der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden. Sie steigern ihren jährlichen Beitrag in den nächsten zwei Jahren um 40.000 Euro. Das teilte der hessische Kultusminister Lorz in Wiesbaden mit. Die Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein zur Pflege der deutschen Sprache und wird von Bund und Ländern jeweils zur Hälfte gefördert.
Wie wichtig die Kunst ist, wie stark sie in die Gesellschaft hineinwirkt, das kann man immer wieder in autokratisch regierten Staaten beobachten. Dort war und ist die Angst vor Kunst dermaßen ausgeprägt, dass der Staatsapparat mitunter zu grotesken, verqueren Strategien greift, um diese gefährliche Kunst irgendwie in den Griff zu bekommen. Besonders heikel, man kann im Nachhinein auch sagen, besonders komisch, war die Angst in Osteuropa vor der Performancekunst. Agenten wurden auf diese Performancekünstler angesetzt und manch ein Agent fand Gefallen an deren Arbeit und mitunter wurde der Agent zum Künstler und der Künstler zum Agent. Das ist das Thema einer Ausstellung im Dortmunder Hardware-Medienkunstverein. Michael Köhler berichtet.
An der Wand hängen schwarz-weiß Bilder eines ziemlich nackten Mannes. Er trägt Frauenunterwäsche. Die Fotoserie aus dem Jahr 1984 zeigt einen Transvestiten. Die 1953 in Erfurt geborene Künstlerin Gabi Stützer hat sie gemacht. Sie hat sich für Sexualität in der DDR interessiert und wollte einen Transsexuellen fotografieren. Die Stasi hat das mitbekommen und schickt ihr I.M. Winfried. Er erfüllt aber seine Aufgabe nicht. Ihm gefällt die Session. Er ist Informant und Künstler zugleich. Sinn der Aktion war, Gabi Stützer wegen unerlaubter Pornografie anzuklagen. Winfried wurde von der Stasi erpresst, Weil es sich um eine nicht akzeptierte Praxis in der DDR handelte. Silvia Sasse ist Professorin für slawische Literatur in Zürich und hat die Ausstellung kuratiert. Sie sagt, Künstler waren verdächtig. Normale Agenten kamen da nicht in Frage.
Umgekehrt ist es auch völlig verständlich, dass die Staatssicherheiten aus dem Kreis der Künstler rekrutieren mussten. Weil sie können nicht irgendjemanden in einen Kunstkreis einschleusen, der nicht über ein Bild philosophieren kann oder der nicht bestimmte Musiker kennt. Also das heißt, man muss jemanden haben, der szenetauglich ist. Und so wurden bestimmte Anforderungsprofile erarbeitet und natürlich ganz gezielt Leute aus dieser Szene rekrutiert.
Co-Kuratorin von Silvia Sasse ist Katja Krasner-Haukei. Zusammen haben sie 30 Jahre nach dem Mauerfall mehrere Jahre Archive in Osteuropa untersucht. Sie zeigen die Zersetzung und Liquidierung kritischer Künstler durch die Staatssicherheitsdienste.
Die Kunst ist immer ein Zeichen für Freiheit. Es ist immer ein Zeichen für Unabhängigkeit, auch Unabhängigkeit vom Staat. Und das ist das natürlich, was repressive Staaten wahnsinnig nervt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Kunst auch tatsächlich unabhängig und frei sein und bleiben kann, weil nur das garantiert, dass wir in einem freiheitlichen Staat leben.
Avantgarde-Kunst kam aus dem Westen und war keine Kunstform, die in Osteuropa gutiert wurde. Sie galt als nihilistische Aktion.
Es waren Sie, die Staatssicherheit, die illegal agierte. Wir waren nicht illegal. Wir waren Staatsbürger und Sie waren illegal. Und die meisten Berichte fangen ja auch so an. Inoffiziell wurde bekannt, die Staatssicherheit agierte illegal gegen ihre eigene Bevölkerung. Und das ist etwas, was die Kunst hier im breiten Maße reflektiert hat.
Die Künstlerin Cornelia Schleimer hat aus ihren Stasi-Akten von den Beschuldigungen erfahren. Sie überbietet nun in ihrer aktuellen Arbeit ihre Denunziation als antisozialistische Persönlichkeit, benutzt das Stasi-Material und räkelt sich lasziv auf dem Bett und telefoniert. Rasch fällt auf, mit welcher Akribie die Staatssicherheitsdienste völlig Unbedeutendes detailgetreu dokumentierten. Silvia Sasse?
Das ist völlig verrückt. Das hat uns ehrlich gesagt auch überrascht. Also wie mit einem unglaublichen Aufwand harmlose Sachen beobachtet worden sind. Aber daran kann man die Angst, glaube ich, erkennen, die es in der Tat gegeben hat vor Künstlern, deren Agieren man nicht einschätzen konnte. Es ist ja kein Zufall, dass es gerade die Aktionskünstler, die Performancekünstler gewesen sind, die so stark beobachtet wurden. Man hatte Angst vor dieser Gattung.
Kuratorin Katja Krasznahorkai erklärt, ungarische Künstler nannten 1966 das Happening die Atombombe der Kultur. Denn das war etwas Explosives. Aus Sicht der Künstler und aus Sicht der Stasi. Silvia Sasse ergänzt, dass sich in den Akten solchermaßen eine Art ungeschriebener Teil der osteuropäischen Kunstgeschichte befindet.
Wie hat die Staatssicherheit im Grunde verhindert, dass Künstler als Künstler gesehen worden sind? Weil wenn wir die Akten lesen, sehen wir die ganze Zeit sogenannte Kunst oder Künstler in Anführungszeichen. Das heißt, man hat aktiv verhindert, dass jemand zu dieser Zeit überhaupt den Status auch des Künstlers bekommen hat.
Dem Dortmunder Hartware Medienkunstverein gelingt eine ungewöhnlich aufschlussreiche Ausstellung über die Kriminalisierung von Künstlern in Osteuropa und den Zusammenhang von Kunstgeschichte und Stasi. Nicht selten erfährt der Betrachter in den Aufzeichnungen und Akten mehr über die Agenten als über die Künstler.
Ich glaube, wir haben erkannt, dass Subversion immer von beiden Seiten ausgeht. Wir sehen auch, dass die Kunst selber zum Gegenstand von Subversion wird. Also, dass die Geheimdienste ganz bewusst Desinformation tun, nicht nur schreiben, sondern tun. Das ist ja ein wichtiger Punkt, also Praktiken, die Kunstszenen unterwandern, künstlerische Produktion verhindern. Ich glaube, das ist wirklich so eine Kernerkenntnis, die wir in unserer Forschung hatten und die man auch in der Ausstellung sehen kann.
Michael Köhler über die Ausstellung Artist and Agents, Performancekunst und Geheimdienste im Hardware Medienkunstverein in Dortmund. In Berlin ist es durchaus eine Tradition, wichtige Museumsneubauten, die noch nicht eröffnet sind, zu bespielen, die leeren Museumsräume für Performances zum Beispiel zu nutzen. Das war einst im Jüdischen Museum von Daniel Liebeskind so, auch im neuen Museum, das der Architekt David Chipperfield wiederhergestellt hat. Und nun wartet ein riesiger Museumsneubau ebenfalls mitten in Berlin und er wartet auf seine Eröffnung, das Stadtschloss, in dem im kommenden Jahr das Humboldt-Forum eingeweiht werden soll. In diesen Räumen fand heute eine Performance statt, bei der eine Skulptur des deutsch-ghanaischen Künstlers Philipp Kotschow-Metz enthüllt wurde. Simone Reber hat die Aufführung und das Drumherum erlebt. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist denn in diesem riesigen leeren Gebäude heute geschehen?
Na, zunächst einmal konnte man erfühlen, körperlich, wie groß dieses Schloss ist. Also wenn man durch die Räume geht, die Räume der Stiftung Stadtmuseum sind im hinteren, im nüchternen Teil des Schlosses untergebracht. Graue Wände, anthrazitfarbener Linolfußboden, ein langgestreckter Saal, der in einen 5 Meter hohen quadratischen Raum ausläuft. Trotzdem wirkt eigentlich alles relativ gemütlich, also beheizt, beleuchtet. Und zur Vorbereitung hat der Künstler Philipp Kotschow-Metz erstmal das Schloss mit einer sehr großen Offenheit betrachtet.
Ich finde es ja schon total gut, wenn sich irgendwer überhaupt für irgendwas engagiert. Das finde ich schon mal ein Statement und dem zolle ich Anerkennung. Jetzt steht das Schloss da, aufgrund eines wahnsinnigen Engagements. Und damit kann man spielen. Das heißt aber für mich nicht, dass ich es wieder in Grund und Boden stampfen muss oder unsichtbar machen muss, sondern für mich ist es ein interessantes Objekt. Ich finde es einfach verrückt.
Und zur Eröffnung stehen dann erstmal große Frachtkisten aus Holz in dem Raum übereinander gestapelt, auf denen der Titel des Werkes aufgesprüht ist, nämlich Sorry for Nothing. Und die Besucher bekommen auch so schöne Winkwimpel in die Hand gedrückt, eben auch mit der Aufschrift Sorry for Nothing.
Wer ist denn jetzt dieser Künstler? Wer ist Philipp Kotschow-Metz, Frau Reber?
Philipp Kotschow-Metz ist in Heidelberg geboren. Er ist in Sasbachwalden im Schwarzwald aufgewachsen. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater stammt aus Ghana. Er hat selbst eine Fotografenausbildung zunächst gemacht, ist Meisterschüler bei dem Bildhauer Olaf Metzel. Das sieht man jetzt auch bei seiner Skulptur. Und bei einer Reise nach Ghana hat er für sein Projekt Adler Afrika die erste Festung der Brandenburgisch-Afrikanischen Kompanie erkundet. Das ist ein Fort, das ist 1683 errichtet worden, und zwar aus Ziegelsteinen, die per Schiff von Brandenburg nach Ghana transportiert wurden und über den Mauern dieser Festung Großfriedrichsburg hat der Rote Adler geweht. Und von hier aus wurden dann 30.000 Menschen aus Afrika als Sklaven nach Amerika verschleppt. Und das ist ein Kapitel Berliner Geschichte, Brandenburger Geschichte, das bisher nie öffentlich gemacht wurde. Und das will Philipp Kutschometz ändern.
Meine Mission ist es ja, dass die Geschichte Deutschlands in Afrika zum Bildungskanon gehören sollte. Das sollte einfach jeder wissen, dass es da Verbindungen gibt und wie die zumindest so ungefähr aussehen. Weil diese Verbindungen sind nicht nur in der Vergangenheit abgeschlossen, sondern die reichen in die Gegenwart. Und der Holocaust ist auch nicht vom Himmel gefallen.
Und an die Arbeit Adler Afrika knüpft jetzt auch die neue Arbeit Sorry for Nothing an.
Was ist das für eine Skulptur? Wie sieht die aus?
Zu der Skulptur gehört die Performance zwingend dazu. Nämlich man beobachtet lange Zeit, wie die Arbeiter in olivfarbenen Overalls diese Transportkisten um das Kunstwerk herum zerlegen, mit Akkuschraubern alle Wände abschrauben. Man ahnt schon natürlich, was übrig bleibt, nämlich Nothing, das Nichts. Mhm. Und dann holen die Arbeiter aber Gurtband und Chromständer und sperren den Grundriss ab, auf dem die Kisten gestanden haben.
Vor allem spielt es eine Rolle, die Vorstellung, die man dann dabei hat. Ne? Ich bin als Betrachter in dem Raum, ich sehe was und auch die Dinge, die ich nicht sehe, sind Bilder. Das Wesentliche ist ja in der Kunst unsichtbar. Und ich glaube, das ist ja auch bei guten Büchern so. Es ist wichtig, was geschrieben wird, aber es ist auch wichtig, was nicht geschrieben ist.
Also es entsteht im Grunde etwas Unsichtbares, es entsteht aber auch gleichzeitig durch diese Absperrbänder und durch diese Chromständer eine sehr geradlinige Skulptur von einem abgesperrten Raum, ein Bild von einem blinden Fleck, eine sehr unpathetische, unauffällige Arbeit, die das Vergessen, das Verdrängen, das Verschweigen darstellt.
Bedeutet dies denn jetzt, Frau Reber, dass diese Arbeit eingreift, dass sie Position bezieht in dieser Debatte ja um das Humboldt-Forum und um die koloniale Vergangenheit?
Im Grunde geht Philipp Kutschometz einen ganz anderen Weg. Also er macht wirklich pfiffig, cool, deutlich, wie man mit diesem Gebäude umgehen kann. Er eignet sich einfach die Räume an, tritt aus der Debatte heraus, lenkt den Blick auf die afrikanischen Opfer. Und die Absperrung wird dann später Teil der Dauerausstellung des Berlin-Museums werden. Das heißt, möglicherweise fällt sie manchen Besuchern gar nicht auf. Die denken, da sind Bodenarbeiten gerade im Gange. Andere werden aber vielleicht neugierig, was dieses Nothing bedeutet. Und dann mit dieser Neugier setzt ja dann auch die Erkenntnis ein. Und das ist im Grunde eine sehr antiautoritäre Art, mit Geschichte umzugehen. Und kann eigentlich wegweisend sein, wie man künstlerisch mit diesem Gebäude spielen kann.
Also absolut überzeugend, das, was Sie da heute Abend in diesen Räumen, und das muss man ja sagen, das passt genau in diesen Raum, was Sie da erlebt haben.
Das passt absolut in den Raum. Und es ist eine sehr konsequente Art, im Grunde ein Bild umzusetzen, zu verwandeln. Also er verfrachtet ja den verdrängten Ballast der Geschichte nach Berlin, öffnet das dann und zeigt, das haben wir vergessen.
Eine Skulptur des deutsch-ghanaischen Künstlers Philipp Kutschometz im Mittelpunkt einer Performance heute in den leeren Räumen des Berliner Stadtschlosses, betrachtet, erlebt von Simone Reber. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Der Begriff Heimat schließe immer aus, sei immer patriarchal, autoritär, genauso wie der Begriff Nation. Diese These ist im Tagesspiegel nachzulesen. Sie stammt von den Festivalmachern des vierten Herbstsalons am Berliner Maxim-Gorki-Theater, der von diesem Wochenende bis Mitte November dauert. Das Gorki will mit Kunst, Theaterstücken und Diskussionen neue Möglichkeiten der Zugehörigkeit finden, heißt es weiter in der Zeitung, die auch die Eröffnungsrede von Bilgin Ayata zur begleitenden Konferenz abdruckt. Die Migrationsforscherin stellt fest, Wie dringlich eine Intervention wie der Herbstsalon ist, zeigen die gegenwärtigen politischen Entwicklungen. Das parteiübergreifende Wettrennen um die Deutungshoheit des emotionalen und politisch aufgeladenen Heimatbegriffs fand mit der Institutionalisierung eines Heimatministeriums seinen vorläufigen Höhepunkt. Um gegen die Heimatdebatten zugrunde liegenden Machtverhältnisse anzugehen, fordert sie eine Deheimatisierung politischer Diskurse. Einer von Rassismus konturierten Heimatpolitik gelte es, eine Alternative entgegenzusetzen. Diese Alternative benötigen wir überall dort, so Ayata, wo unter dem Vorwand der Migrations- oder Terrorismusbekämpfung demokratische Grundrechte und Völkerrechtsprinzipien missachtet werden, sei es in der Türkei, in den USA oder in Europa. Die Verteidigung demokratischer Grundrechte für alle Bürger erweist sich als dringende Aufgabe für unsere Gesellschaft. Es ist jetzt nicht die Zeit zum Überraschtsein, wie Carolina Schwarz in der Tageszeitung Taz in Auswertung einer jüngsten Studie schreibt. Ronald S. Lauder, der Präsident des World Jewish Congress, hatte sie in Auftrag gegeben. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommt er selbst zu Wort. Er klagt an und mahnt. Das deutsch-jüdische Verhältnis wird immer kompliziert sein. Dies wird niemals verschwinden. Aber, und das gibt dann doch ein wenig Hoffnung, aber seit dem Zweiten Weltkrieg wurden viele wichtige Schritte unternommen, um unsere Beziehungen zu verbessern. Der Terroranschlag auf die Synagoge in Halle verdeutlicht jedoch ein massives Versäumnis. Die in Auftrag gegebene Studie legt konkrete Zahlen dafür vor, dass Antisemitismus in Deutschland wieder auf dem Vormarsch ist. Die Studie muss uns Anlass zum Innehalten geben, setzt Lauder fort. Und jeder sollte erkennen, dass dies nicht nur eine jüdische Angelegenheit ist. Vielmehr geht es doch um die entscheidende Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir zukünftig eigentlich leben? Um diese Frage geht es auch Michael Bartsch in der Taz mit Blick auf Thüringen. Unter der Überschrift »Von Weimar bis Themar« betrachtet er das Kulturland zwischen großer Kunst und Rechtsrock. Er schreibt, reflexartig verbinden sich mit dem Kulturland Thüringen Assoziationen kultureller Touristenattraktionen. Den Kontrapunkt zu solcher Hochkultur bildet eine Antikultur, die Thüringens Ruf beschädigt. Beweis dafür, im Vorjahr wurden 71 belegbare Nazi-Rock-Konzerte gezählt, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Schwerpunkte sind Apolda und vor allem Thema, wo ein AfD-Mann sein Grundstück zur Verfügung stellt. Er heißt Tommy Frank, im benachbarten Kloster Wessra betreibt er eine Kneipe und einen Versandhandel. Mit den Konzerten beschafft er Geld für die rechtsextreme Szene. Bartsch entdeckt bei seiner Recherche, die von der neuen Rechten in die Gesellschaft getragene Polarisierung fordert auch in Thüringen Reaktionen der Kulturszene heraus. So sagte beispielsweise der Intendant des Rudolstädter Theaters Steffen Mensching bei einer Umfrage, die zunehmende Aggressivität der Meinungsbildung, die Unerbittlichkeit, die wachsende Respektlosigkeit und der Verlust an Dialogfähigkeit, all diese Entwicklungen müssen wir im Blick haben. Schon deshalb, weil es Haltungen sind, mit denen man kein Theater machen kann. Und nicht nur dessen Existenz ist bei fehlender Dialogfähigkeit bedroht.
Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.